Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts, beziehungsweise wird der seinen Namen ein bisschen ändern demnächst, aber dazu ein andermal mehr. Ja, wir freuen uns sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen. Nach einer Urlaubswoche mit relativ wenig Zuhörer komme ich erholt nach Hause. Ja, so ist das. Aber wie immer zu Beginn, am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer: hier alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Underlyings direkt beteiligt sind, sagen wir es immer dazu. Indirekt sind wir vermutlich an fast allen Underlyings dieser Welt beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World. Ja, damit, lieber Dominik, wie ist es dir so ergangen in der letzten Woche?
Ja, fantastisch, wenn du nicht im Lande bist. Wie soll es mir da gehen? Ne? Also kann es mir ja nur gut gehen. Wenn ich ein bisschen Auszeit von dir habe, Ferien quasi.
Wenn die Katze außer Haus ist, feiert die Mäuse Kehrtag. Ja. Ne? Ja.
Na, Rotz und Wasser habe ich gerät natürlich die ganze Woche.
Ja, das kommt schon eher hin. Vermutlich am Freitag und nicht wegen mir, nehme ich einmal an.
Ja, also ich war eigentlich am Freitag auch nicht vorm Rechner, weil ich auf einer Hochzeit eingeladen war und ich war da schon weg und habe eigentlich das Wochenende früher eingeläutet. Umso interessanter war es, dass ich dann irgendwann mal aufs Handy geschaut habe. Man dachte, Mörderfreitag war anscheinend ruppig, ja.
Ich habe mir gedacht, ich habe eine super Urlaubswoche ausgesucht, das hat sich fast nichts getan. Und dann kam der Freitag, ich habe es aber auch erst relativ spät mitbekommen. Also ja, alles im grünen Bereich. Wir haben heute auf jeden Fall wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Wir werden über den großen Chip-Crash plaudern und ob die KI-Blase jetzt platzt. Wir werden über den Job-Report und die mögliche Zinswende plaudern. Wir werden noch einmal die KI-CapEx herausholen, die wir eh schon häufig gesprochen haben. Wir werden über Bitcoin plaudern und ob wir langsam in eine Einstiegszone kommen. Ob Gold jetzt den Safe-Haven-Status verliert und wenn noch Zeit ist, blickt man auch natürlich auf Öl, Hormuz und den Iran-Krieg. Und wir haben noch was beschlossen, nämlich werden wir uns von euch, von unserem neuen Tool, jetzt jede Woche ein kleines Feature zeigen. Noch ist nicht alles fertig, aber ja, es wird schon langsam, Genau, also die Firma ist gegründet, jetzt müssen wir noch ins Firmenbuch, müssen noch eine UID-Nummer bekommen vom österreichischen Finanzamt und dann geht's los. Also ein bisschen wird es noch dauern. Gut, welcome back, schreibt der Wengerboy. Vielen Dank, freut mich sehr. Die Anita ist auch gut erholt, sehr gut. Ja, dann lasst uns gleich einmal hineinstarten ins erste Thema hinein, Dominik. Ich gebe ein bisschen den Kontext und dann können wir darüber plaudern, nämlich der große Chip-Crash, der sich Freitag ereignet hat, beziehungsweise halt Rücksetzer, ich weiß nicht, ob man unbedingt Crash sagen muss, aber wie auch immer, die Halbleiter waren auf jeden Fall das Epizentrum, ausgelöst durch Broadcom. Die haben die Q3 versäumt, 16 Milliarden statt der erwarteten 17,2 sind es erworden, also die KI-Chip-Prognose von Q3. Und die Jahresprognose haben sie nicht angehoben, aber auch nicht gesenkt, muss man dazu sagen. Und ja, Broadcom ist darauf 14% am Donnerstag und 13% nochmal runtergegangen am Vortag. Dann hat das natürlich auch Marvel minus 16% mitgezogen. Dann natürlich auch noch beim Micron minus 17, AMD minus 12, Intel minus 11 und so weiter. Der SOX, der Semikontakt-ETF hat 10% verloren und den schlechtesten Tag seit März 2020 gehabt. Wir wissen alle, was da war. Und ja, HSBC, die Bank hat, HSBC hat gewarnt vor fallenden Chippreisen und dass die KI-Ausgaben sich verlangsamen könnten. Also wirklich ein ganz, ganz großes Konglomerat. Was ist dein Take zu all diesen Vorkommnissen im KI-Bereich, Dominik?
Ich sage mal, dass es ein Melange aus vielen Dingen ist. Du hast natürlich jetzt einiges aufgezählt, was wir auch schon länger diskutieren, was wir sagen, was langsam Peak-Gear ausschaut, was die CapEx, die wir aufgesprochen haben, kommen nachher eh nochmal. Und der eigentliche Crash wurde meiner Ansicht nach von woanders eingeläutet. Dazu kommen wir dann im zweiten Step. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Versuchen wir mal nur das zu besprechen. Und zwar, Price to Perfection ist ja auch was wir schon lange sagen. Also wir haben das, glaube ich, schon das erste Mal oder eigentlich schon länger angeschnitten. Aber das, glaube ich, wir haben es prominent erwähnt im Jahresupdate, wo wir gesagt haben, okay, was erwarten wir von 2026? Und da haben wir, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube unisono irgendwie gesagt, dass es halt irgendwann dann ja ziemlich Price to Perfection ist. Und ich habe immer gesagt, das ist wie wenn du 300 km/h auf der Autobahn fährst mit dem Motorrad und dann kommt dir ein kleiner Kieselstein entgegen. Also es muss halt wirklich alles perfekt laufen. Es darf halt nichts passieren. Einmal Sand im Getriebe und das zerwürfelt halt einen nach dem anderen. Und jetzt hat halt Broadcom einmal nicht die Prognosen angehoben. Die Zahlen waren eh okay. Aber das ist halt, du bist halt verdammt immer weiter in den Himmel zu reichen und immer verrücktere Zahlen abzurufen, weil sonst kaufen es die Investoren nicht mehr, ziehen das Geld ab und springen auf den IPO von SpaceX oder wo auch immer hin, wo halt gerade die Musik spielt und der Bär steppt. Und dementsprechend Price to Perfection ist halt ein Thema, was wir schon lange im Gespräch haben. Und ich denke halt, dass das hier jetzt auch zugetroffen hat teilweise. Die Fahnenstange, die wir im SOXX zum Beispiel produziert haben, also das ist halt, Micron geht senkrecht seit ein paar Tagen, Wochen. Sowas muss halt mal abverkauft werden.
Ja, also das sehe ich genauso. Ich kann es ganz kurz einblenden, hier den Chart des SOXX. Also wir sehen das wirklich parabolischer Anstieg, der außergewöhnlich ist eigentlich. Wenn man das Tief hier mimt im Ende März und zum Hoch hingeht, dann haben wir 100% gemacht und das bitte in 44 oder 45 Handelstage waren es dann am Ende des Tages oder in 2 Monaten, ein bisschen mehr als 2 Monaten. Also das ist natürlich schon absoluter Wahnsinn. Deswegen ja, für mich definitiv, das muss sich einmal korrigieren, das muss sich einmal entladen und wo viel nach oben steigt, kommt dann halt auch eine größere Korrektur nach unten und keine kleinere. Du hast es auch schon gesagt, Broadcom hat die Prognosen nicht gesenkt, sondern nur nicht angehoben. Das heißt ja auch in dem Zusammenhang, dass die KI-Nachfrage strukturell intakt ist. Und wenn man sich die CapEx-Pläne, auch das ist noch später Thema natürlich in dieser Podcast-Folge, wenn man sich die von Meta und Alphabet anschaut, die beide Kapitalerhöhungen mehr oder weniger durchgeführt haben in extremen Milliardenbereich meiner Meinung nach, ja, dann sieht man, dass das die Nachfrage nach Chips wahrscheinlich hochhalten wird, weil sonst würden die auch nicht dieses Kapital einsammeln. Und last but not least ist es ein bisschen eine Rotation gewesen und kein Crash, sondern Geld ist eher in die Dow Jones Blue Chips gefallen, reingegangen und ein bisschen aus dem spekulativeren Assets raus. Also ja, ich sehe es jetzt nicht dramatisch. Man muss natürlich die Lage meiner Meinung nach weiterhin beobachten, logischerweise. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt mal ein Rücksetzer gewesen. Und wie wir heute am SOXX sehen, er hat den Rücksetzer eigentlich komplett wieder aufgeholt, zumindest den einmal vom Freitag vorerst einmal.
Wenn du mal zu mir rüberblenden magst vielleicht, also dann habe ich da noch den KOSPI mitgebracht, den Korea Composite Stock Price Index, also den koreanischen Markt. Und das ist halt auch der Wege, das ist Giraffenformation oder weiß ich nicht, wie man das nennt, aber das ist halt, könnte man da ein kleines Fußball reininterpretieren. Und dann hat man halt da dann einen Giraffenhals, aber Loch Ness Monster Pattern, wie auch immer. Das ist halt, ja, also sowas wird halt abverkauft, ne? Und wenn man sich dann noch ansieht, also zum Beispiel da Financial Times schreibt auch, nur mehr Amazon ist wirklich positive Returns. Bei den KI-AI-Investments, dann ist das halt schon ein unglaublicher, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber im Jahr 2000 war das nicht so extrem, dass man die Implied Returns on Investment hier alle negativ sind, außer bei Amazon. Und das gibt dann halt schon zu denken, wenn die Bewertungen in den Himmel wachsen, fundamental, cashflow-technisch, alles immer schlechter wird und diese Rallye halt auf Schulden gebaut ist, die der Retail-Investor am Ende trägt, dann muss ich halt sagen, und dann macht man noch Aktiensplits und holt sich halt quasi vom Investor, verwässert die bestehenden Investoren noch mehr, dann muss ich halt sagen, also ja, das ist für mich halt nicht gut.
Ja, man muss, glaube ich, jetzt das nächste Jahr abwarten. Für mich ist das Entscheidende, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Chips eine Halbwertszeit, oder was ist eine Halbwertszeit, eine Nutzungszeit von 5 bis 6 Jahren haben, damit können wir jetzt einmal rechnen. Rechnen wir 6 Jahre, rechnen wir relativ viel, rechnen wir 6 Jahre. Das heißt, irgendwann muss ich natürlich Gewinne machen. Das heißt, ich muss dann natürlich zumindest einmal die CapEx, die ich jetzt ausgebe oder vorhabe auszugeben in nächster Zeit, muss ich dann zumindest zurückverdienen und das mit ordentlichen Gewinnen. Das heißt, wo wahrscheinlich die Analysten und auch wir mit Argus-Augen drauf schauen werden, ist schlicht und einfach, wie wird sich nächstes Jahr dann mit den Gewinnen halten? Steigen die wirklich so massiv auch an? Weil die müssen weiter steigen, meiner Meinung nach. Die sind natürlich schon massiv angestiegen. Haben wir ja gesehen, dass wir wirklich gute Gewinne hatten. Aber die müssen weiter massiv ansteigen. Wenn das gelingt, ist es nicht das Problem, weil dann hat man an positiven, also nicht nur Cashflow, sondern auch Gewinne daraus. Wenn das nicht gelingt, dann wird es natürlich kritisch. Und dann muss man halt schauen, wie das funktionieren wird. Also das könnte schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann vielleicht schon im Q4 oder spätestens im Q1, Q2 nächstes Jahres Earnings sehen, die zwar hervorragend sein werden, aber halt nicht hervorragend genug. Und das ist das große Problem, das du ja auch schon angesprochen hast, mehr oder weniger.
Ja, also vielleicht können wir da jetzt gleich zum zweiten Punkt überblenden, wo ich halt wirklich den Trigger sehe von diesem Freitagsevent. Und das ist quasi der heiße Jobs Report, der reingekommen ist. Thomas, wir zwar reden ja schon sehr, sehr lange über Jobdaten, wie kredibel die überhaupt noch sind. Ich meine, das lasse ich jetzt mal wirklich außen vor und versuche jetzt mal das Ganze von einer anderen Seite her aufzuholen und eben nicht von der Perspektive, dass die Daten alle falsch sind, sondern versuchen wir es wirklich mal für bare Münze zu nehmen. Im Endeffekt hatten wir ein Reading, das eine 9-Sigma-Verschiebung darstellt, 9-Sigma auf der Standardabweichung. Bedeutet, also die Standardabweichung, die Normalverteilung setzt, die, oder die Gaußsche Normalverteilungsglocke, die meisten werden sie kennen, ist ein statistisches Maß, wo man sagt, innerhalb von 3 Sigma links und rechts ist quasi die ganze Standardabweichung abgebildet. Also da hat man, deckt man 99,7% aller möglichen Outcomes ab. Das heißt, mit 99,7%iger Wahrscheinlichkeit kriegt man einen Messwert, der sich innerhalb dieser Gaußschen Normalverteilung befindet. Und hier in Blau sieht man auf der linken Seite eben diese Glockenkurve dargestellt und wir sind halt um 3 Sigma wäre das rechte Ende und wir sind halt um 9 Sigma nach rechts verschoben. Das heißt, dieser Report war so unglaublich viel besser als historisch, empirisch jemals irgendwie da war, dass sowas einfach ja, quasi ein Lotto-Sechser ist. One in a million, so einen Hit, so einen Treffer zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Zahlen sind gefälscht etc., ich lasse das jetzt wirklich mal weg. Aber es ist ein sehr, sehr unwahrscheinliches Event. Wir sind da irgendwo bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,00003% oder so, dass das eintrifft. Und was ist jetzt passiert? Wir hatten ein Reading mit 172 neuen geschaffenen Stellen und der Konsens waren 80.000 Stellen. Bedeutet, es wurden 80.000 Stellen erwartet und mehr als das Doppelte wurden quasi reported. Und noch dazu hatten wir eine Revision für die Märzzahlen, die mit 185.000 reported wurden, auf 214, eine Erhöhung. Und du weißt, oder die Leute, die uns länger schon zuhören, wissen, dass wir ja immer bemängeln, dass eigentlich immer generell gute Zahlen reported werden und die im Nachhinein, wenn sie keiner mehr interessiert, einfach nach unten revidiert werden. Das war die letzten 16 Readings so. Und jetzt haben wir eins, das nach oben, und das sogar nicht so knapp nach oben revidiert wurde. Und dann nicht nur das März-Reading wurde nach oben revidiert, auch das April-Reading wurde von 115.000 auf 179.000, also noch einmal um 50% höher, rauf revidiert. Und das zusammen alleine gibt 93.000 mehr Stellen, die da nicht eingepreist waren. Und dabei ist aber die Arbeitslosenquote stabil geblieben und die Löhne bei 3,4% auch. Und das ist jetzt die Frage, warum? Das sind ja eigentlich gute Daten, aber warum stürzt dann der Markt auf das ab? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel, auch wenn sie kontraintuitiv scheint. Gute Daten sind schlechte Daten. Das ist die Kernaussage dahinter. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Aktienmarkt am liebsten Nullzinsen hätte und auf das natürlich eine neue Rallye bauen möchte. Das heißt, bei Nullzinsen kann der Aktienmarkt schön eine Parabola in den Chart hineinzeichnen. Also bei sinkenden Zinsen geht es natürlich besser für Aktien. Das Problem ist jetzt, wenn der Arbeitsmarkt stark ist, dann hat die Fed immer weniger Argumente, die Zinsen nicht zu erhöhen oder besser gesagt, wenig Argumente, die Zinsen noch weiter zu senken. Und jetzt hat sich eben sprunghaft die Wahrscheinlichkeit von Zins- oder Rate-Hikes, also Zinsanhebungen in der Fed, nach oben revidiert auf 60-70% bis zum Ende des Jahres 2026. Und das ist natürlich, ja, jetzt preist der Markt auf einmal Zins-Hikes ein. Und das ist natürlich bearish Kapitalmärkte. Und daraufhin haben die Aktienmärkte abverkauft, die ohnehin nach einer 9. grünen Woche in Folge heiß gelaufen waren. Das ist eigentlich so die Kernthese.
Ja, also ich bin bei dir. Ich kann es auch kurz mit Zahlen untermauern ein bisschen. Und zwar, das FedWatch-Tool sagt, dass wir am 9. Dezember, also ich habe es rausgeschaut, am 9. Dezember, da haben wir schon die höchste Wahrscheinlichkeit bei einer Zinserhöhung. Ja, davor ist es noch immer knapper, also ich kann es schnell durchgehen. Das ist die Juni-Sitzung, die bald stattfinden wird. Da wird sich höchstwahrscheinlich nicht viel tun. Zumindest ist nicht viel anders eingepreist. Dann im Juli kommt schon ein bisschen auf 12,6% Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung. Im September haben wir dann schon 37,4%. Im Oktober sind es dann schon 41,8 und im Dezember ist dann schon die Führung übernommen mit 43,0. Auch wenn wir uns Poly Markets anschauen, da hat sich das, wie du so schön sagst, in den letzten Tagen wirklich auch nach oben geschaukelt. Wir haben hier jetzt 55% auf Jahr, also auch das durchaus stark, dass wir hier eine Zinserhöhung noch im Jahr 2026 sehen werden. Also ja, ich unterschreibe das voll und ganz, was du da sagst. Und ja, ich sehe es halt auch ein bisschen, wie du sagst, es ist ein zweischneidiges Schwert. Der Arbeitsmarkt ist stark, wenn die Zahlen dann stimmen. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wenn der Arbeitsmarkt stark ist, bedeutet auch, dass der US-Konsument stark sein müsste, theoretisch, was eigentlich für starke Gewinne der Aktien sorgen könnte. Das wäre das eine. Eine Rezessionsangst sollte damit auch vom Tisch sein, wenn die Zahlen dann stimmen, weil ja, ich gibt, glaube ich, keine Rezession, wo der Arbeitsmarkt so stark steigt. Also das wäre eine eigenartige. Ja, und vielleicht bleibt auch die Messlatte für echte Zinserhöhungen hoch. Ich weiß auch nicht, wie Walsh tatsächlich da jetzt eine Zinserhöhung gegen Donald Trump durchziehen will, ohne sich dessen Zorn dann ordentlich zuzulegen. Also das spricht für mich auch noch dagegen. Aber da muss man halt auch sagen, er ist nicht der Einzige, der das entscheidet, sondern das ist ja am Ende dann auch eine Massenentscheidung. Aber ja, ich sehe es genauso wie du. Es ist ein zweischneidiges Schwert im Moment. Der Markt ist... Ja, ein bisschen ambivalent, was das betrifft. Und im Prinzip haben wir jetzt auch nur einen kurzen Abverkauf gesehen und nicht mehr. Heute erholen sich die Märkte ja wieder. Also man muss schauen, wie sich das in weiterer Folge dann, welches Narrativ sich wirklich längerfristig durchsetzt. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ich würde da gerne einmal einhaken, und zwar bei dem Thema, dass die Rezession vom Tisch sein sollte. Und ich gebe dir recht, also so starke Arbeitsmarktdaten sind eigentlich kontraintuitiv, also sprechen gegen eine Rezession. Und da muss ich aber die Zinsstrukturkurve auf den Schirm rufen. Und zwar sehen wir hier in blau dargestellt eben die Zinsstrukturkurve für 10-jährige minus 2-jährige US-Staatsanleihen. Ganz kurz erklärt, generell ist es so, dass kurzlaufende Staatsanleihen weniger Rendite abwerfen als langlaufende Staatsanleihen, weil natürlich, wenn ich dem Staat USA zum Beispiel Geld borge, es in 10 Jahren wahrscheinlicher ist, dass er insolvent geht, als in 2 Jahren. Dementsprechend muss ich halt für längere Laufzeiten mehr Rendite bezahlen. Wenn das umgekehrt ist, also und hier haben wir die Differenz, also die langlaufenden minus die kurzlaufenden, und wenn das genau umgekehrt ist, das heißt, wenn ich für die langlaufenden weniger bekomme als für die kurzlaufenden, dann bin ich da im negativen Bereich. Was bedeutet das jetzt? Jedes Mal, wenn wir im negativen Bereich waren, bedeutet also, dass die Zinskurve invers ist. Und wenn wir aus diesem inversen roten Bereich reinvertiert sind in den positiven Bereich, das sind diese gelben Punkte, dann hatten wir nachher innerhalb von 6 Monaten, spätestens 18 Monaten eine Rezession, die hier in weißen Balken dargestellt ist. Das hat jedes Mal funktioniert. Das ist ein absolut zuverlässiger Rezessionsindikator. Wenn wir jetzt sagen, die Arbeitsmarktdaten sind alle so, so gut, dass wir von einer Rezession ganz weit weg sind, dann muss ich sagen, wir hatten hier 2022 bis 2024 die längste Rezession in der Geschichte der USA und die tiefste Rezession, also die tiefste inverse Zinsstrukturkurve, die jemals da war. Und die Reinversion ist passiert im September 2024. Das bedeutet, wir hätten dann, ja, vielleicht noch eigentlich nicht mehr viel Zeit. Eigentlich ist das schon vorbei, abgelaufen. Eigentlich sollten wir mitten in einer Rezession drinnen sein. Und dass wir das nicht sind, alleine ist schon ein Wunder, weil dann stimmt dieser Indikator nicht mehr zum ersten Mal in der Empirie. Und ja, wie das dann wieder zusammenpasst, wenn die Zahlen denn wirklich so gut sein sollten, diese Frage muss ich mir ernsthaft stellen.
Ja, die Zukunft wird es weisen. Der Erwin fragt, ob sowas auch für die EZB gibt. Ja, gibt es. Ich habe schon gegoogelt, ECB Watch heißt es. Und da geht es auch in Richtung Zinserhöhung. Also in der Juni-Zinssitzung wird sich nicht viel tun. 99% Wahrscheinlichkeit. Oh ja, eine Erhöhung, ziemlich sicher. Ja. Wir sind ja auf 2%. Dann wird es auf 2,25 bleiben. Im September dann schon 2,50. Und im Oktober, ja, kommt dann schon die 2,75 langsam hervor. Also auch das gibt es definitiv. Dann eine Frage an dich.
Ich möchte da nicht immer rauskramen, wie treffsicher wir da nicht kommentieren, aber ich weiß nicht, wie lange wir von den Dächern schreien, dass der Zinsboden drinnen ist. Also wir haben das ja schon wirklich lange am Schirm, dass wir sagen, es wird eher Zinserhöhungen kommen, weil eine zweite Inflationswelle bekämpft werden muss. Und jetzt sind wir genau in der Situation, die wir immer angepriesen haben. Die zweite Inflationswelle entfacht sich. Das, was in Hormuz passiert oder im Iran oder generell im Nahen Osten, das wird noch weitere Auswirkungen haben und da, das wirkt inflationär und das wird noch weiter so bleiben.
Jawohl, so ist es. Dann eine Frage, die du beantworten kannst maximal. Arbeitsmarktdaten sind ja zu einem Drittel bzw. zur Hälfte Schätzungen. Ist das nicht Inflationsdaten?
Oder? Ja. Es gibt einen vom Bureau of Labor Statistics, also vom US-Statistikamt, gibt es da einen Chart, eine Rechnung, wie viel sie reininterpretieren in die Zahlen, also wie viele Schätzungen sind. Und da ist man derzeit bei 36%. Das ist, glaube ich, fast sogar All-Time-High. Das bedeutet, also über ein Drittel aller Daten werden gerollt, gewürfelt, geschätzt. Das ist für mich halt keine Datenqualität, auf der ich bauen möchte. Also muss ich echt sagen.
Jawohl. So, die Anita hat dann noch eine Frage zur Rezession. Anita, wenn du einverstanden bist, machen wir das im Weekly Call dann um 18.45 Uhr ja. Im Deep Dive. Das wäre super, ja, wenn du dabei bist, weil dann können wir da in den Deep Dive gehen. Für alle, die nicht wissen, wir haben ja dann nachher in einer Stunde Freiheit Community immer nach dem Podcast gehen wir in den Deep Dive hinein und da werden wir uns das dann nochmal gern genauer anschauen, Anita. Ja, wunderbar. Dann lass uns gleich über einen Grund noch sprechen, bevor wir kurz einen ersten Feature aus unserem Tool hier zeigen. Einen Grund noch sprechen, warum wir noch nicht in der Rezession sind. Und das könnte tatsächlich das KI-CapEx-Wettrüsten sein, das momentan das entweder verhindert oder hinauszögert, meiner Meinung nach. Ja, muss man schauen. Meta kündigt am Donnerstag an, dass eine milliardenschwere Sekundärplatzierung stattfinden wird. Die Aktie geht damit 6,6% ins Minus nachbörslich. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie sie heute steht, weiß ich nicht. Hintergrund ist, dass sich die CapEx 2026 auf 145 Milliarden Dollar, also fast verdoppelt werden für KI und Rechenzentrum. Und dann hat auch Google noch eine Kapitalerhöhung von 80 Milliarden, ich glaube am Ende waren es sogar 85 Milliarden, eingesammelt. Ja, also der Kapitalhunger ist nach wie vor da. Dominik, was ist deine Meinung? Wir haben eh schon öfters darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz.
Ich finde es verwerflich, dass man das jetzt über die bestehenden Investoren verwässert. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn, dann soll man sich das Kapital am freien Markt holen. Wenn man eh so viel Geld verdient mit den KI-Tools, dann soll man das über diese Zusatzeinnahmen machen, aber die sind ja anscheinend nicht da. Und dementsprechend da jetzt bestehende Investoren zu verwässern, finde ich eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut. Sehe ich auch so. Das ist definitiv nichts, was man macht. Vor allem, weil es von Facebook oder von Meta war man es vielleicht nicht anders gewohnt, dass da der Aktionär nicht im Mittelpunkt steht. Von Google war man es bisher eigentlich gewohnt, von Alphabet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon eine krasse Abweichung der Philosophie. Zeigt auch ein bisschen, dass der private Kapitalmarkt austrocknet, logischerweise. Aber was ich glaube, was noch ein großer Grund sein könnte, ist definitiv, jetzt kommen ja mit SpaceX noch einmal 85 Milliarden auf den Markt. Dann kommt Anthropic und OpenAI raus. Also ob die nicht ein bisschen so alles leersaugen wollen auch vorher und damit der Konkurrenz das Leben so schwer wie möglich machen wollen, ist auch noch so eine Theorie, die ich gehört habe, die ich ganz gut nachvollziehen kann eigentlich, weil wenn man sagt, jetzt kommen die alle, nehmen jetzt schon 160, dann kommt nochmal SpaceX, nimmt nochmal 80 Milliarden weg, ja, wo soll dann das restliche Geld herkommen für OpenAI und für Anthropic? Also das könnte auch tatsächlich, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber könnte tatsächlich so sein, ja. Mal schauen.
Ja, also ich bin mit dem CapEx, das Thema haben wir eh schon so zu Tode geschliffen, aber das Thema CapEx ist einfach schon so lange am Schirm. Die Ausgaben sind, es ist alles fremdfinanziert, es ist auf Kredit finanziert, es ist klar, bei welchem ROI, also bei welchem Return on Investment passiert das Ganze. Ja. Du hast keine Einnahmen, die dem gegenüberstehen und welcher Investor soll das einfach weiterfinanzieren? Ich meine, anscheinend funktioniert es, aber das ist doch, also von Wirtschaftlichkeit geht das meiner Ansicht nach weit weg. Und ich sehe ein paar Unternehmen, die Geld verdienen, das sind aber die wenigsten. Und man baut hier, habe ich auch schon öfter gesagt, mit den Schulden von morgen baut man die Rechenzentren, also mit Schulden von heute baut man die Rechenzentren von morgen oder umgekehrt. Wie auch immer, es ist halt, ja.
Ja. Wir haben es schon oft genug besprochen, wir haben schon oft genug gewarnt. Wir wissen natürlich beide nicht, wann der Kipppunkt kommen kann und ob er kommt, logischerweise. Also da der Disclaimer ganz klar. Aber mein Basisszenario ist, dass der Kipppunkt irgendwann kommen wird und dass es dann zu einem ordentlichen Abverkauf kommen wird. Das muss jetzt nicht in einem Crash enden, meiner Meinung nach. Kann auch in einem Bärenmarkt enden. Aber ja, das ist momentan mein Basisszenario. Aber wann es passieren wird, muss man schauen. Und man muss das natürlich jetzt Earnings für Earnings-Periode quantifizieren oder besser gesagt verifizieren, wie das eigentlich ausschaut und wie das vonstatten geht. Und dann kann man eigentlich erst wirklich was sagen. Gut, liebe Leute, dann haben wir ja gesagt, unser ESF-Tool kommt demnächst auf den Markt und wir wollen euch Step by Step immer ein Feature vorstellen. Das Feature, das ich euch heute vorstellen will, ist der Option Visualizer. Also für all jene, die ein Option Strut-Abo haben, die können das vorsorglich schon mal kündigen. Es kommt nämlich was Besseres. Und zwar habe ich jetzt mal den SPY aufgerufen und kann hier dann mir aussuchen, welche Strategie ich da überhaupt machen will. Und das Coole ist, ich kann auch meine eigenen Setups hier reinschmeißen. Ja, das heißt, ich habe hier ein paar smarte Setups und kann die hier reinschmeißen und kann dann sagen, okay, ich kann auch schon, ob das alles matcht und kann dann das Laden bestätigen und brauche nicht 7000 Dinge machen, sondern habe da hier wirklich gleich dann mein eigenes Setup drin. Das macht jetzt natürlich hier in dem Fall keinen Sinn, im SPY ein Setup von Apple hervorzuholen, aber das würde prinzipiell funktionieren. Ich gehe jetzt ganz normal einmal zu einem Bull Call Spread hier. So, laden wir mal neu, dass man das nochmal von Beginn an zeigen kann. Ui, da haben wir es schon. Da haben wir schon, Absturz.
Die Vorzeigeprobleme.
Die Vorzeigeprobleme, ja, ich muss das Terminal neu starten.
Aber ja, so wollen wir euch auf jeden Fall immer ein bisschen einen Input geben zu was erwartet euch, wenn wir dann mit dem ersten Release rauskommen. Was ist jetzt schon funktional? Es sind noch viele Demo-Daten drinnen bisher, aber ja, das wird sich dann auch jetzt peu à peu wieder ändern. Ne?
So, jetzt haben wir es wieder. Also ich hole den SPY nochmal hervor, ich hole einen Bull-Call-Spread von mir aus hervor und habe dann natürlich das, was ich hier bei Option Strut auch habe. Ich kann mir hier sehr, sehr schön und sehr, sehr einfach auch mal herausholen, wie weit ich es halt aufmachen will. Also ich kann hier sehr schön zoomen sozusagen. Durchaus besser wie bei Options Strut. Ich kann natürlich auch hier meine Strike-Preise verändern, wie ich glaube und wie ich meine. Und der Profit-Loss-Chart passt sich natürlich an. Und ich habe natürlich auch die Kurve, die IV-Kurve, beziehungsweise die Kurve, die mir dann den exakten Profit-Loss zu einer gewissen Zeit anzeigt. Also das ist alles da. Dann haben wir eine ordentliche Datenübersicht da, die viel weiter geht als die von Options Strut, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, dass ich hier auch bessere Daten habe. Ich habe die Lags. Ich kann auch im Gegensatz zur Option Strut direkt aus der Option Chain mir die Daten herausholen. Also ich kann hier die Option Chain aufmachen, mir meinen Strike-Preis raussuchen, den ich will, und kann dann direkt hier auch das rausklicken, wenn ich will. Auch das wird kommen. Eigene Setups, habe ich schon gesagt, kann man machen. Ich kann natürlich meine eigenen Trades abspeichern, wie bei Option Strut, und kann das dann natürlich hier auch dann dementsprechend weiterverfolgen. Zum Beispiel, ich lade jetzt mal einen Apple Bull Call Spread rein, den ich vor ein paar Stunden gemacht habe. Der ist jetzt hier oben drin mal. Und ich kann jetzt hier natürlich auch, wenn ich den hier öffne, rollen direkt drinnen. Das heißt, ich kann sagen, ich kann einen Strike rollen, weiter nach oben oder weiter nach hinten oder wie auch immer, und kann dann sagen, Leg rollen, und dann habe ich den gerollten Leg wieder, also den alten Leg quasi verkauft, der neue ist drinnen und die Profit-Loss-Kurve hat sich angezeigt. Ich habe auch eine Möglichkeit, Strategien zu vergleichen, also zum Beispiel einen Bull-Call-Spread mit einem Bull-Put-Spread zu vergleichen. Hier kommen sofort die richtigen Zahlen dann raus und ich kann so schauen, was wirklich die bessere Variante ist. Habe hier noch einmal ein Vergleichsboard und vieles, vieles mehr. Also das wird wirklich eine coole Sache, und ja, bin schon sehr gespannt, wie dann das endgültige Feedback sein wird. Hier sieht man es jetzt noch einmal. Ich mache es noch ein bisschen größer. Also der Bull-Put-Spread ist jetzt die orange Kurve sozusagen, der andere ist die normale Kurve. Also ich kann hier vieles tun und vieles machen, kann natürlich meine Trades speichern, kann das Ganze screenshotten, kann das per Link teilen. All das, was ihr bei Option Strut auch kennt, ist hier da und vieles mehr. Also ja, ich freue mich schon sehr, was das alles noch bringen wird sozusagen. Super.
Ja, ich freue mich auch riesig. Wird ein sehr cooles Tool.
Ja, welche fünf Bezahlboys wird das Terminal, Bezahltools wird das Terminal ersetzen? Option Strut auf jeden Fall, FinFIS auch auf jeden Fall, Barchart in großen Teilen, ja, also wir werden sehr, sehr viel disruptieren.
Es gibt noch andere auch, also es ist die Frage, was du alles coverst mit, du coverst nie jedes Tool komplett ganz, manches wandelst du natürlich ab, manches machst du besser, manches machst du schlechter, manches lässt du weg. Ich würde zum Beispiel nicht drauf wetten, dass wir irgendein Makro-Tool komplett kompensieren, aber wir machen halt Dinge anders. Wir machen KI-Interpretationen, wir machen neuartige Charts, die es so noch nicht draußen gibt. Also genau, also es ist schwer zu sagen, was man alles schluckt am Ende, aber...
So ist es. Aber wir werden euch auf jeden Fall Woche für Woche Neues zeigen und ja, freuen uns da natürlich schon sehr drauf. Cool, Dominik, dann lass uns weiterkommen zum Bitcoin, der ja ordentlich gelitten hat, nämlich nicht erst am Freitag, sondern schon am Montag seinen Abfall gemacht hat, aus der nächsten, du hast das glaube ich eh schön offen gerade, aus der nächsten Bärenflagge sozusagen rausgefallen ist.
Ja, also Bitcoin ja auch immer wieder ein Thema bei uns im Podcast, jetzt nie das Hauptthema, aber auch immer wieder besprochen, und wir haben ja auch lange schon diese Bärflagge quasi eingezeichnet. Bearflex funktionieren da fantastisch seitdem auch, wie man hier sieht, die Wyckoff Distribution Pattern funktionieren einfach fantastisch bei Bitcoin. Haben wir auch schon lange im Gespräch immer wieder. Und was bei dieser Bearflex halt war, wir sind hier nicht nur bei der Bearflex gescheitert, sondern eben auch am Anchored Reverb, den wir da hatten, und hatten da halt quasi einen Cluster bei dünnem Volumenprofil und sind halt da dann abgerauscht nach unten, wie angedeutet, wir haben das ja auch öfters gesagt mit Short-Positionen etc., dass man hier ein High-Probability-Setup hat. 24% Bottom-to-Top war es hier, und da haben wir jetzt einen Rebound bei den angesagten 60.000, die wir auch als Ziel ausgerufen hatten. Wir sind halt hier jetzt meiner Ansicht nach, und du bist aber der Charttechniker meines Vertrauens, deshalb interessiert mich nachher deine Meinung sehr dazu, aber ein fantastisches Supportband. Und ich finde, ich denke auch, wir haben da so eine lang aufwärts laufende Trendlinie und ein wirklich, wirklich schönes Supportband von dieser unteren Seite hier. Ich denke, dass wir hier kurzfristig, wenn nicht mittelfristig oder langfristig sogar Halt machen werden, weil egal welche Anchored VWAP sich mir auch anschaut, das soll ich von mir aus sogar die Hochs nehmen von damals, die liegen auch in dem Band drinnen. Also wir haben hier massive Unterstützung, egal von wo wir dann wirklich weggehen und auch ob man die Lows wegzeichnet, sind wir hier in einer unglaublichen Clusterformation von Anchored VWAPs und allen möglichen anderen Dings. Jetzt kann man natürlich noch die EMAs einblenden, das wäre vielleicht auch interessant. 200er gleitender Durchschnitt vielleicht. Mal schauen, wo der liegt. Machen wir den mal orange für Bitcoin und schauen wir mal, wo uns der da hinzaubert. Aber okay, der ist noch viel höher. Also der war auch ein Abverkaufssignal hier im Tageschart. Also den einmal nicht beachten. Aber wir sind hier wirklich nicht nur horizontal unterstützend mit den Anchored VWAPs plus diese Aufwärtstrendlinie. Wir haben auch vom verankerten Volumenprofil hier wirklich viel gehandeltes Volumen. Also meiner Ansicht nach ist das ein harter, harter Boden. Sollten wir den nach unten durchfallen, wird's zappenduster meiner Ansicht nach. Dann gehen wir Richtung 30.000.
Ja, Also ich kann das nur unterstreichen, wenn ich kurz die zwei Encore-Vivos, die für mich die spannendsten sind, einzeichnen darf. Einer aus dem absoluten Top und da sieht man, dass der das eigentlich ganz gut gecovert hat. Ich habe den, warte mal, ich habe den hier angehängt, also hier am Top. Und da sieht man, dass der eigentlich hier richtig war. Dann hat er hier das Top erraten. Hier hat er das Top mehr oder weniger erraten. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und dann kommt einer von ganz, ganz unten. Also das kommt wirklich aus dem November 22, wo ein richtiges Zwischentief war. Hat es hier und jetzt sind wir da schon sehr, sehr nah dran an diesem Encore-Vivap. Also ich sehe das wie du, die 55.000 ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Level, da zwischen 55 und 60.000 einfach. Ich werde jetzt auch, ich sage es ganz offen, wahrscheinlich demnächst sogar schon die erste Tranche wieder reinschieben in Bitcoin. Ich habe noch eine die weit, weit zurückliegt, ich weiß gar nicht, wie weit, muss ich mal schauen, aber ich glaube, ich habe irgendwann um die, ich weiß gar nicht mehr, 12.000. 20.000, kein Plan, wo ich gekauft habe. Also weit, weit tief auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt langsam wieder die erste Tranche einschieben. Ich sehe es wie du, dass wir hier tatsächlich ein sehr, sehr gutes Support-Level halten. Dieses hält bis 48.000. Wenn die 48.000 nicht halten, dann würde ich sagen, geht es runter bis auf 33. Das wäre zumindest mein Take. Das heißt, für mich wird es demnächst mal, also ich warte jetzt mal ab, ob das hier so eine Art, was halt häufig passiert, wenn man sich das näher anschaut, so ein Dead Cat Bounce ist. Ja, das heißt, dass man abfällt, dann gibt es so eine kleine Gegenbewegung und dann geht es nochmal runter. Da warte ich jetzt mal ab, ob das kommt. Für mich sind so Kurse, ja, um die 58.000, 55.000 sind erste Einstiegskurse. Das wäre der erste Punkt. Und die weiteren, ja, sind dann gegebenenfalls tiefer nochmal bei roundabout 55.000. Vielleicht noch gleich die zweite Tranche hinten nachschieben. Die dritte wäre dann erst über 72.000 wahrscheinlich für mich interessant wieder, wenn es dann wieder nach oben geht. Das ist so mein Take bei Bitcoin.
Ja. Gut. Kann ich nur unterstreichen. Also ich denke auch, ich werde auch vielleicht eventuell da jetzt eine spekulative Tranche setzen, kleinem Kapital, aber ich denke schon, dass das eigentlich ein langfristiger Boden sein kann. Ich möchte halt da immer den größeren Kontext auf den Plan rufen. Bitcoin ist kein Safe-Haven-Asset, Bitcoin ist ein Risk-On-Asset, dementsprechend prozyklisch, bedeutet, wenn es kriselt an den harten Märkten, also an den Kapitalmärkten, wenn der Nasdaq stürzt, stürzt Bitcoin auch. Und wenn wir jetzt da einen wirklichen Sell-Off hineinlaufen von Semiconductors oder Mach7-Aktien, dann wird es mit Bitcoin runtergehen. Also da bin ich schwer überzeugt davon.
Ja. Also das kann durchaus sein. Plus die Quantensache muss man halt auch am Schirm haben, die jetzt noch nicht besonders realistisch ist, aber neueste Berechnungen sagen jetzt schon, dass man wahrscheinlich unter 2030 die Möglichkeit haben wird, Bitcoin zu knacken mit Quantencomputern, wenn man nicht das Protokoll ändert. Da tut sich meiner Meinung nach, ich bin da nicht der Experte, aber da tut sich meiner Meinung nach auch nicht besonders viel. Also da ist man auch noch weit davon entfernt. Also man hat schon Risiken bei Bitcoin. Der intrinsische Wert ist null. Das muss man sich im Klaren sein. Und das ist auch mein Stop-Loss.
In der Risikobereich. Ja, der intrinsische Wert ist null, ist eine gute Überleitung zu Gold. Ja. Die Leute streiten sich natürlich. Ist Gold ein Safe Haven Asset? Meiner Ansicht nach ist es das zu 100%. Gold ist das sicherste Asset der ganzen Welt, meiner Ansicht nach. Aber auch hier gilt, der intrinsische Wert ist null. Ich kann Gold nicht essen, es ist kein Nahrungsmittel, es hat keine Kalorien. Oder vielleicht ist es doch Kalorien, ich habe es noch nie probiert, aber ich würde es auch niemandem raten, das zu probieren. Zurück zum Kontext, es kommen jetzt, und es ist so lustig, weil ich glaube, ich habe letzte Woche drüber gesprochen oder vorletzte Woche, ich glaube letzte Woche, wie du nicht da warst, habe ich gesagt, ich freue mich wieder auf die Zeit, an dem die Gazetten wieder ausgraben, Gold, das Ende des Safe-Haven-Assets. Es ist nicht in Krisenzeiten hilft es nicht als Safe-Haven und ich muss immer so lachen, weil es ist predictable. Und wir haben es kurz vor dem Ausbruch gesehen, da hat die Financial Times geschrieben, bei 1.800 Dollar Gold funktioniert nicht mehr als Safe Haven. Und das war der absolute Boden vor dem Zagadumski-Ausbruch, den wir hatten. Und es werden jetzt auch wieder Stimmen laut, weil Gold eben gerade fällt, dass es eben kein Safe Haven Asset ist und ich muss einfach nur lachen. Wir haben im konservativsten Asset der Welt von 1.800 auf 5.600 eine Verdreifachung innerhalb von 2-3 Jahren. Und dann konsolidiert es mal nach so einer Fahnenstange und dann ist es auf einmal kein Safe Haven mehr. Also für mich so einen Blödsinn kann man einfach nur in der Zeitung lesen, das muss ich echt sagen. Gold funktioniert. Was passiert in Liquidity Crashes oder in größeren Abverkäufen, ist einfach, dass es zu Margin Calls kommt. Es kommt zu Margin Calls und in Margin Calls werden alle Assets abverkauft. Und vorzugsweise die am meisten Profit gemacht haben, die groß im Plus sind, wo man sagt, okay, ich streiche Gewinne ein. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Gold nicht funktionieren würde. Also da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Gold funktioniert seit 5000 Jahren in jeder Krise, hat sich immer bewährt und wird auch weiterhin funktionieren. Ja, ich wüsste nicht, warum heute der Ende des Safe Haven Assets Gold sein sollte und dementsprechend Nach so einer Fahnenstange ist eine Konsolidierung wichtig und gut für einen weiteren Bullenmarkt, mit dem ich primär rechne. Also ich bin da hoch, hoch entspannt.
Ja, bis heute warst du der Gold-Experte meines Herzens. Ab heute muss ich das leider zurücknehmen, weil man kann Gold sehr wohl essen. Und ich wünsche mir jetzt von dir ein Goldsteak nämlich.
Stimmt. Es gibt ja vergoldete alles Mögliche.
Ja, also du ladest mich am Mittwoch zum Essen ein, jetzt wissen wir, was wir essen. Ich schneide so ein bisschen was runter von einem und probieren wir es einmal.
Kann ich Arsen auch servieren statt Gold?
Nein, also ich unterstreiche das natürlich zu 1000%, was du gesagt hast. Charttechnisch muss man sagen, ist Gold schon ein wenig angeschlagen im Moment. Und da bin ich sehr gespannt. Ich teile mal schnell meinen Bildschirm, wenn es denn geht. Streikt das Tool auch. Okay, alles streikt bei mir. Nein. Ein bisschen angeschlagen. Wir sind ja unter die 4400 gefallen. Wir sind also ein bisschen unter dieser Supportzone, wobei jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da nicht in Strichen, sondern in Zonen denke. Also man könnte das genauso hierher geben, diesen Strich. Das ist vollkommen egal. Das sind immer Zonen. Also noch ist es da, aber was meine ich mit charttechnisch angeschlagen? Naja, wir haben eben diese Sache, die wir mit dem Ball, den wir aus dem Fenster schmeißen, der ist halt, der peppelt halt immer weniger oft auf und bricht dann möglicherweise irgendwann durch. Für mich nichtsdestotrotz ist das jetzt ebenfalls eine Nachkaufzone bei Gold, eine erste Nachkaufzone. Wenn wir nochmal die 4000 sehen, was ich durchaus auch für möglich halten würde, wäre das die zweite und die dritte wäre bei 3500. Also ich nutze jetzt auch die, wenn wir da wirklich so weit runterkommen, das als wirklich als Opportunität, weil ich wirklich weiß und mir ziemlich sicher bin, dass das ja von kurzer Dauer sein wird. Und selbst wenn es von längerer ist, mache ich mir keine Sorgen. Wir steuern geopolitisch nicht in den ruhigeren Zeiten, sondern in schwierigere Zeiten. Und deswegen wird Gold diesen Wert definitiv wieder schaffen. Und das sind so meine drei Nachkaufzonen auch hier in diesem Bereich. Das jetzt wahrscheinlich eher nicht physisch, sondern eher spekulativ mit entsprechenden Assets. Also ja, mal schauen, was
wenn du da kurz zu mir rüberblendest, dann sieht man eigentlich auf einen Blick, dass ich die genau exakt selben Zonen habe wie du, nur ich komme anders dorthin. Und was ich auch spannend finde, weil man halt mit auf mehreren Wegen dorthin kommt zu den Zonen. Also einerseits einmal die Horizontale sollte relativ klar sein, die hast du eh auch da drinnen. Wir haben hier natürlich eine Bullflag, die nach diesem starken Ausbruch da quasi sich bildet von der Stange weg. Und haben wir das Top und den Boden quasi markiert. Und die Mitte von der Bullflag ist eigentlich jetzt hier eine Zone, wo wir da quasi runter konsolidieren. Und wir laufen hier auch wieder in zwei Anchor VWAPs und haben hier auch wirklich wieder mehr vom Volumenprofil auf der Seite. Bedeutet für mich hier eine Zone, die halt als erste Kaufzone gilt, wie der Thomas auch bei sich schon gesagt hat, ist das für mich eine Zone, die ist ganz, ganz wichtig. Ein Pivot Point, also sollten wir diese Zone nach unten verlieren, dann wird es auch hier hässlich und das könnte halt in mehreren Asset-Klassen gleichzeitig passieren, wenn es am Kapitalmarkt ruppig wird. Also wenn es zu einem wirklichen Crash-Szenario kommt, weil jetzt vielleicht die Geopolitik weiter eskaliert mit Iran, was eh gerade wieder heiß läuft und dann wird wirklich alles abverkauft, dann könnte es hier wirklich in allen Assets nochmal runtergehen und dann hätten wir hier, ich hätte da ein massives Loch drinnen, du hättest dann wahrscheinlich hier die nächste Kaufzone gehabt bei 3800 irgendwo oder vielleicht gleich drüber und ich hätte dann als nächstes hier dieses Band dann wieder dem Ausbruchslevel rund um 3400 bis runter, wenn man hier das Volumenprofil mitnimmt, bis 3300. Das wäre so die nächste Kaufzone für mich, wo ich dann wirklich die letzten Positionen aufstocken würde. Dann hat das ganze Thema aber seit dem Ausbruch hier genug runterkonsolidiert, weil dann haben wir, wenn wir es kurz messen, vom Top von 5600 bis darunter auch 38% oder 40% abgebaut, was eine absolut gute Konsolidierung ist. Wenn man jetzt mit dem Fibonacci messen würde, von ganz unten bis ganz oben, dann hätte man da zwischen 0,5 und 0,6er. Und wenn man es eigentlich von oben vom Breakout misst, dann bist du beim 0,6er. Hier eigentlich beim goldenen Schnitt in der letzten Zone bei 3400. Also das sind alles Zonen, wo ich sagen würde, dass da kommen dann so viele Käufer in den Markt hinein. Wenn wir wirklich das nochmal sehen sollten, dann mache ich da spekulativ größere Positionen auf.
Ja, absolut. So geht es mir auch. Wir haben aber für den Disclaimer beide schon gute Goldpositionen in unserem Depot. Ja. Der heutige Tipp von 1,1% ist leider schon wieder ausgeglichen. Ja, also ich würde mal abwarten. Für mich ist es jetzt auch nicht so unbedingt gut eine Geschichte von 1-2%, sondern wirklich eine langfristige. Ich sehe Gold definitiv auf neuen All-Time-Highs, zumindest noch innerhalb dieser Dekade, weit über den All-Time-High, das wir jetzt haben. Deswegen bin ich da relativ entspannt.
Das sehe ich auch so. Also mein Kernziel, das Kernziel, das verraten wir dann für die zweite Hälfte des Podcasts.
Sehr gut. Gut, dann hätten wir das auch mit Gold. So.
Ja, Hormuz können wir halt nochmal ansprechen, beziehungsweise Iran. Also es geht ja halt wieder munter weiter, beziehungsweise munter ist halt nicht der richtige Ausdruck wahrscheinlich. Aber es Es kommt wieder zu Raketenaustausch zwischen Israel und Iran, beziehungsweise dem Libanon. Und es hat Donald Trump auch schon aufgerufen, dass beide jetzt endlich aufhören sollen. Dann Netanyahu hat dann nochmal gesagt, naja, wird das jetzt nochmal vergelten. Ja, da wackelt irgendwie der Schwanz mit dem Hund. Aber
ja, kann man so sagen. Ja, wir haben es ja eh schon öfters besprochen. Donald Trump hat nicht mehr die Durchschlagskraft, aus welchen Gründen auch immer. Es ist innenpolitisch angeschlagen, er ist außenpolitisch angeschlagen. Du kannst halt nur der große Droher sein, wenn man deine Drohungen noch ernst nimmt. Das passiert zumindest in diesem Konflikt nicht mehr. Also niemand nimmt ihm da wirklich ernst. Und wenn er nicht ein Exempel statuiert, wird das der Iran auch nicht mehr tun. Israel, haben wir eh auch schon besprochen, hat ihn meiner Meinung nach bei den Eiern mit irgendwas, seien es die Epstein-Files oder sonst irgendwas. Ansonsten kann man sich so ein Verhalten eigentlich als US-Präsident nicht erklären. Für mich sind die Midterms dann in diesem Zusammenhang definitiv sehr, sehr spannend. Und da habe ich heute auf Bully Market auch eine ganz, ganz spannende Sache gelesen, weil ich nicht dachte, dass es so eindeutig wird. Übrigens Weltmeister Spanien mit 16%, weil ich es gerade sehe. So, jetzt finde ich es gerade nicht.
Ich würde fast auf Österreich tippen.
Ja, Außenseiter vielleicht. Welche Partei gewinnt das Haus im Jahr 2026? Und da 82% der Demokraten und 20% der Republikaner. Also damit hätte ich es definitiv nicht erwartet, mit so einer Statistik.
Ja. Das ist hart. Sehr gut. Ja.
So ist es. Ich kann es nochmal ganz kurz einblenden. Da ist es. Also 82% der Demokraten und 20% die Republikaner. Gut.
Ich habe jetzt gestern, wenn wir ganz kurz nochmal zu Hormuz und zu Öl im Retour gehen, Öl hat ja jetzt wieder 5% heute zugelegt, ist jetzt wieder am Abflachen etc. Aber wir halten uns halt sehr hoch, 90 plus Dollar. Und ich habe jetzt heute ein Statement von Saudi Aramco gelesen, also vom größten Ölproduzenten der Welt, die gesagt haben, alles wieder back to normal in der Produktion zu stellen, das dauert bis Ende 2027. Und Inflation ist hier, um zu bleiben und wird auch persistent hier weiter hoch bleiben. Also wir werden Inflation nicht so schnell sinken sehen, eher andere Richtung. Und wenn man dann andere Charts ausrollt von den drei inflationären Wellen von 1971 bis 1980, die ich da immer wieder mitziehe, kommt man da, wenn man das hochrechnet, zum Inflationspeak im Jahr im September 2027. Also da wäre dann quasi die Spitze der zweiten Inflationswelle erreicht, wenn wir denn wieder eine 1-zu-1-Korrelation bekämen, was ja alles fraglich ist. Niemand kann in die Zukunft schauen, aber das wäre so die Analogie zu 70, 80.
So ist es. Ja, super. Dann hätten wir es wieder geschafft, Dominik. Wir müssen eh langsam rüber in den anderen Call. An alle 1 Stunde Freiheit-Mitglieder, wir freuen euch in 2 Minuten, 1 Minute im Google Meet Call zu treffen. An alle anderen, danke fürs Dabeisein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und über ein Abo, das ihr sehr, sehr gerne da lassen könnt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche um 18 Uhr hier wiedersehen. In diesem Sinne, danke. Ciao, ciao.